So, guten Morgen nochmal. Matthias und ich werden heute wieder ein Stück aus dem Buch von Arnold Fruchtenbaum vorstellen oder darüber werden wir reden. Arnold Fruchtenbaum ist ja ein messianischer Jude, also ein Jude, der den Messias schon erkannt und akzeptiert hat und danach lebt. Er ist kein Christ, er ist immer noch Jude, aber er sieht die Bibel eben aus seiner jüdischen Sicht. Und das ist für uns teilweise sehr interessant, weil es schon nochmal ein bisschen was anderes ist, als so, wie wir die Bibel manchmal verstehen. Und heute geht es um das Gebet. Und wir fangen an, oder die Geschichte, das, was wir jetzt erzählen, das ist das hohe priesterliche Gebet, was Jesus selbst gesprochen hat. Und zwar am Ende seines Lebens. Nachdem er sozusagen die Abschiedsrede an seine Jünger gehalten hat, war er auf dem Weg nach Gethsemane. Und dort hat er ein ausführliches Gebet gesprochen. Das ist eben dieses hohe priesterliche Gebet, was wir uns heute genauer anschauen. Er betete, während er zu Fuß unterwegs war, kurz vor dem Eintritt in den Garten. Zuvor hatte er gelehrt, das haben wir letztes Mal besprochen, dass Gebet nicht planlos sein sollte, sondern geordnet. Und in Übereinstimmung mit dieser Anweisung unterteilte er auch das hohe priesterliche Gebet in drei Hauptbereiche.
Ich habe mir gedacht, wir lesen das vielleicht mal kurz, damit wir alle im Bilde sind, worum es da eigentlich geht bei diesem hohe priesterlichen Gebet. Wir haben das hier auf dem Beamer. Und da sehen wir schon den ersten Teil, der bezieht sich auf das, was Jesus selbst betrifft. Da betet Jesus: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mal so weit, das ist dieser erste Teil des hohen priesterlichen Gebetes von Jesus. Und da betet Jesus etwas, was ihn selber betrifft. Das ist so dieser ganze erste Teil. Es gibt keine Fürbitte in dem Sinne für andere Leute oder für irgendwelche Anliegen, sondern es geht um das, was sich auf Jesus selber bezieht. Und interessant ist, wenn man sich auch ein bisschen über die Gebetshaltung Gedanken macht, heißt es, er hob seine Augen zum Himmel empor. Wir kennen das ja immer, wenn wir beten, dass wir unsere Augen schließen und die Hände falten. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, weil das hilft einem manchmal, dass man sich konzentriert, dass man nicht so abgelenkt ist. Steht aber nirgends in der Bibel, dass man das tun soll. Also diese Form ist so eine Sache. Ich weiß noch, ich habe einmal ein Choral, du großer Gott, glaube ich, wenn ich die Welt betrachte, da irgendwas, weiß nicht, was das war, gesungen und da war ich Teenager und ich war sehr relaxed. Wir standen alle und ich hatte meine Hände in den Hosentaschen. Meine Mutter fand das unmöglich. Sie sagt, das kann man doch nicht machen, so ein Lied singen und dabei die Hände in den Hosentaschen halten. Du würdest doch auch nicht zu einem Politiker gehen und so mit Händen in den Hosentaschen da rumstehen. Ich wollte nicht sagen, doch, würde ich auch machen, aber da merkte man so ein bisschen diesen Konflikt zwischen der Form und Ehre. Es gibt auch verschiedene Formen von Ehre, auch in der Kultur, wie man Gott richtig die Ehre geben soll. In dieser Kultur war es oft so, dass die Männer zum Beispiel beim Beten die Hände hochgehoben haben. Ja? Und hier war es so, dass Jesus die Augen aufgehoben hat und hat geguckt, nach oben geschaut. So ein bisschen auch in Gedanken so in Richtung Himmel, obwohl natürlich wir wissen alle, der Himmel ist jetzt nicht da oben, wo der Lufthimmel ist. Ja? Aber er schaut nach oben. Es gibt andere Beschreibungen in der Bibel, wo Menschen aufgestanden sind zum Gebet. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wo Menschen sich niedergekniet haben oder sogar mit dem Gesicht auf den Boden gegangen sind, um einfach ihre Anbetung, ihre Ehrfurcht, auch ihren Respekt Gott gegenüber auszudrücken. Also es gibt verschiedene Formen, wie man beten kann. Jesus gebraucht jetzt hier die Form, dass er seine Augen zum Himmel aufhebt. Es gibt auch die andere Stelle, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher soll meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt eben nicht von den Bergen, sondern von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Gott anbeten können. Und ich möchte euch auch direkt sagen, auch in unserer Gemeinde, ihr dürft die Freiheit haben, auch so Gott anzubeten, wie ihr das empfindet. Also hier habe ich kein Problem, wenn ihr auch beim Lobpreis oder so oder auch bei einer Gebetszeit innerlich so berührt seid, dass ihr sagt, ich möchte mich jetzt gerne hinknien. Oder ich kann jetzt nicht so lange stehen im Lobpreis, ich muss mich hinsetzen. Oder ich kann nicht sitzen bleiben, ich muss mich hinstellen. Und dann kann man auch zur Seite gehen so ein bisschen, um niemanden das Blickfeld zu verstellen. Manchmal habe ich Wortfindungsstörungen.
Ich auch.
Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich bete, ich mache das sehr gerne alleine und ich renne gerne rum beim Beten. Ich gehe gerne. Ich bin oft vorne in unseren Nebenräumen und gehe im ganzen Bistro rauf und runter beim Beten. Immer so. Das ist meine Art, wie ich gerne beten möchte.
Das wäre auch gut, wenn du dann die Augen aufhast.
Ja, auch das ist ein Problem dann, ohne geschlossene Augen. Aber ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Freiheit, die wir auch beim Beten haben. Also die Form, das hat was damit zu tun, auch wie ich das innerlich empfinde. Es geht darum, dass ich Gott begegne.
Das Erste, was Jesus tat, als er betete, war, er bat den Vater um seine Verherrlichung. Er sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und dafür nannte er zwei Gründe. Erstens wollte er den Vater verherrlichen, denn Jesus tat alles. Egal, was er sagte, was er tat, das tat er alles, um den Vater zu verherrlichen. Jesus wies darauf hin, dass der Sohn den Vater verherrlichte, indem er denen, die an ihn glaubten, ewiges Leben verschaffte. Und zweitens hatte er das Werk ja nun abgeschlossen, das der Vater ihm gegeben hatte, und jetzt sah er seinem Tod entgegen.
Und jetzt bittet Jesus, dass Gott ihm seine Herrlichkeit wiedergeben soll. Also als Jesus auf diese Welt kam, man spricht unter Theologen auch von Inkarnation. Also es ist nicht Reinkarnation, das ist was anderes. Inkarnation heißt, Gott wird Fleisch. Gott kommt ins Fleisch hinein, er wird also Mensch. Und bei dieser Menschwerdung wurde Jesus natürlich eben ein Mensch. Und man konnte ihm nicht ansehen, dass er Gott war. Ja, aber bei Gott hatte er eine besondere Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit war zum Beispiel zu sehen, als die Jünger mit Jesus auf diesem sogenannten Berg der Verklärung waren. Da leuchtete plötzlich ein ganz besonderes Licht und die Jünger waren total begeistert und völlig baff und auch erschrocken, vielleicht fielen auch zu Boden. Und diese Herrlichkeit hatte Jesus beim Vater im Himmel. Und er bittet ihn jetzt, dass er ihm diese Herrlichkeit wiedergeben soll. Und der Grund dafür war, Gott, ich habe meinen Dienst getan. Ich habe alles getan, was zu tun war. Und deswegen bittet er ihn jetzt um diese Wiederherstellung dieser Schechina, wie wir auch sagen, diese besondere Herrlichkeit, die auch wiederum aufgetreten ist damals beim Volk Israel, als es durch die Wüste gewandert ist, in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Diese Schechina, die sich sozusagen auf das runtergesetzt hat, da wo die Stiftshütte war, das war sozusagen das Bild oder der sichtbare Beweis für die Gegenwart Gottes.
In der Art und Weise, wie Jesus betete, können wir zwei Prinzipien erkennen. Und die sollten wir uns etwas näher anschauen. Erstens waren seine Bitten immer sehr spezifisch. Und wir als Gläubige sollten unsere Bitten auch spezifisch Gott nennen. Zweitens gab er Gründe für seine Bitten an. Und wir als Gläubige sollten Jesu Beispiel folgen und dasselbe tun. Die Gründe mögen jetzt triftig oder auch weniger triftig sein. Wenn sie nicht berechtigt sind, wenn sie also nicht triftig sind, dann wird Gott die Gebete auch nicht erhören. Aber wir sollten wissen und erklären, warum sie vorgebracht werden, warum wir sie Gott bringen. Und wir sollten dann Gott entscheiden lassen, und das macht er sowieso, ob er sie beantworten will oder nicht. In Jesu Fall erfüllte Gott seine zwei Bitten, die er hier stellt. Der Messias wurde durch seine Auferstehung nämlich verherrlicht. nachdem er wieder bei Gott war, und seine frühere Herrlichkeit wurde ihm bei seiner Himmelfahrt wiedergegeben.
Probiert das mal aus. Wenn ihr betet und ihr bittet Gott um etwas, dann auch einen Grund zu sagen, warum Gott das denn tun soll. Das ist total interessant. Weil dann stellt ihr vielleicht fest, mein Grund, warum ich das will, ist eigentlich total Banane. Das ist so eigensüchtig oder so egoistisch oder ich habe eigentlich gar keinen Grund. Ich bete das einfach so. Warum eigentlich? Das geht mal ein bisschen tiefer. Also probiert das gerne mal aus. Das ist echt mal ein interessantes Experiment, was ihr selber beim Beten mal durchführen könnt. Wenn ihr Gott um etwas bittet, sagt ihm auch den Grund, warum Gott das tun soll. Kommen wir zum zweiten Teil dieses hohepriesterlichen Gebetes. Jetzt geht es um das, was die Apostel betrifft. Und da lesen wir Folgendes. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit ist Judas gemeint, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies alles in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Geht noch weiter. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Als ich das früher gelesen habe, war das für mich immer so ein bisschen, ich dachte mir, Jesus wiederholt sich ganz schön oft. Das, was mir gehört, gehört dir und das, was dir gehört, gehört mir. Und ich denke, so ein bisschen. Aber da werden ganz, ganz, ganz tiefe Aussagen auch gemacht. Und wir stellen hier fest, dass Jesus, als er für seine Apostel betet, drei ganz spezielle Punkte anspricht. Und das eine ist der Punkt Bewahrung. Er bittet Gott, dass seine Apostel bewahrt bleiben. Und er nennt dafür auch wieder fünf Gründe. Das ist auch interessant, dass er das so tut. Und sein erster Grund ist, sie sind dein Gott. Die gehören dir. Du hast sie mir gegeben, aber was mir gehört, gehört auch dir. Also das sind deine Apostel, Gott. Deswegen, weil sie dir gehören, deswegen pass auf sie auf. Denn Gott und der Sohn war in ihnen verherrlicht, war in ihnen deutlich zu sehen. Der zweite Grund war...
Halt, den rede ich.
Entschuldigung. Ich wollte jetzt alles vorsagen.
Nein. Ja. Den mache ich.
Ja, hast recht.
Ich komme hier nicht zu Wort, das ist immer so. Zu Hause ist es andersrum. Der zweite Grund war, dass Jesus ja nicht mehr in dieser Welt war. Dass er also jetzt weggegangen ist. Und er sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt, nämlich die Apostel. Und ich komme zu dir. Weil Jesus jetzt nicht mehr körperlich gegenwärtig hier auf dieser Welt war, bat er den Vater darum, die Apostel zu bewahren. Der Vater sollte also jetzt die Aufgabe übernehmen, die bis jetzt Jesus übernommen hat.
Der dritte Grund ist, sie sollen eins sein, so wie Gott und Jesus eins waren. Wir sprechen von dieser Einheit oder auch Dreieinigkeit, das ist schwierig zu verstehen. Das ist, also Gott ist sozusagen vom Wesen her eine Einheit, eine Beziehung. Er ist Beziehung. Er hat nicht Beziehung, sondern er ist Beziehung. Die sind so eng, so close, dass du sie nicht auseinander dividieren kannst. Und so eng sollen auch seine Apostel eins sein. Es gab immer auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber diese Einheit, die war extrem wichtig, trotz mancher Meinungsverschiedenheit, diese geistliche Einheit. Und das ist für die Jünger oder für die Apostel ganz besonders wichtig, denn sie hatten einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, das Evangelium von Jesus zu erklären und zu verkünden und sozusagen das Alte Testament auch zu interpretieren von Jesus her. Und dafür war es ganz wichtig, dass da eine geistliche Einheit da war, wie auch zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist.
Der vierte Grund ist wieder ähnlich wie der zweite, den ich gerade schon genannt hatte. Da sagt Jesus, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Während Jesus also hier auf der Erde war, bewahrte er die Jünger, was der Grund dafür ist, dass keiner von ihnen verloren ging. Und weil er sie jetzt aber verlassen würde, bat er den Vater, diese Rolle des Beschützers zu übernehmen. Und die 11, die wahrhaft glaubten, also die 11 Apostel, die wurden auch sicher bewahrt, bis auf den einen, der kam um, aber der hat wahrscheinlich auch nie wirklich geglaubt.
Es ist auch interessant, dass Jesus so jemanden trotzdem die ganze Zeit mitgetragen hat und nicht anders behandelt hat wie seine anderen Jünger. Der letzte Grund war, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Das ist etwas, was wir in unserer Zeit, in unserer westlichen Kultur nicht so gerne predigen. Wenn wir das Wort Gottes haben und ernst nehmen, wenn wir daran glauben, dann hasst uns die Welt. Warum eigentlich? Weil Gottes Wort, weil der Glaube an Jesus nicht nur so ein Zusatz ist. Es ist nicht so, das kommt auch noch dazu zu unserem Leben. So als wenn man macht einen Abschluss und dann macht man noch eine zusätzliche Ausbildung, noch eine zusätzliche Qualifikation. Oder man lernt noch irgendwas Besonderes, damit man nochmal eine Beförderung kriegen kann in der Arbeit. So was, das kommt noch so obendrauf. Der Glaube kommt nicht obendrauf, der Glaube ändert alles. Der ändert unser gesamtes Leben, das ganze System, wie diese Welt funktioniert. Das ist mit Welt gemeint. Dieses ganze weltliche System, das gilt für Christen nicht mehr. Die sollen einem anderen System folgen. Und deswegen reagieren sie auch so anders in ganz, ganz vielen Bereichen. Leider kann ich das jetzt nicht näher ausführen. Aber es ist so, wenn Menschen Jesus nachfolgen und die Jünger haben das getan, sie wollten und sollten ihm nachfolgen, dann wird die Welt sie hassen. Sie werden also Probleme haben. Und davor sollte Gott sie bewahren und beschützen, damit sie vor diesen Angriffen der Welt bewahrt bleiben. Und wenn sie denn dann mal wirklich auch im Gefängnis waren, auch Leid ertragen haben und solche Dinge, dass sie dann trotzdem standhaft geblieben sind und durchgehalten haben. Das war ganz, ganz entscheidend.
So ähnlich wie die Bewahrung jetzt im ersten Abschnitt oder im ersten Teil, ist auch jetzt als zweites der Schutz ganz wichtig. Und für den Schutz hat Jesus für seine Apostel gebetet. Er erwähnte dabei vor allen Dingen den Schutz vor dem Bösen. Und Jesus bat, dass Gott seine Kinder vor der Welt und vor Satan schützen sollte. Erneut nannte Jesus einen Grund für seine Bitte und wiederholte, was er schon zuvor gesagt hatte. Die Apostel brauchten Schutz, denn obwohl sie ja nicht mehr in dieser Welt oder zu dieser Welt gehörten, waren sie noch in dieser Welt. Und die Welt ist ein wirklich gefährlicher Ort für Gläubige, weil Satan der Prinz der Welt ist und wir im Grunde auch heute noch darunter leiden. Also da sind wir ähnlich wie die Apostel, wir sind auch dieser Welt ausgesetzt und allem, was dazugehört. Jesus betonte, dass er Gott nicht bat, die Apostel aus der Welt herauszunehmen, obgleich das eines Tages ja mit Sicherheit geschehen würde. Sie mussten in dieser Welt bleiben, um ihren Auftrag zu erfüllen, und das Gleiche gilt für uns. Jedoch gehörten sie nicht länger zum System dieser Welt. Deshalb hasste die Welt sie, die Apostel, und Satan hasste sie auch. Und ich denke, dasselbe gilt auch für uns.
Und der dritte Bereich, wo Jesus für seine Jünger betet, das ist die Heiligung. Können wir im Vers 17 sehen, da heißt es, heilige sie durch die Wahrheit. Das Wort heiligen bedeutet eigentlich beiseite nehmen, absondern oder beiseite gesetzt werden, also abgesondert sein, anders sein. Und das ist ja immer so eine Sache. Viele wollen ja gar nicht anders sein. Ich kenne das von vielen Gesprächen, auch mit Jugendlichen, die so christlich in christlichen Kreisen aufgewachsen worden sind oder aufgewachsen sind. Die sagen immer, ich will mich nicht unterscheiden von meinen Freunden. Ich will genauso leben wie meine Freunde auch. Ich will auch alles machen, was die anderen tun. Ich möchte nicht anders sein. Wir haben zwar eine große Form von Individualismus, aber viele Menschen wollen auch, haben diesen Drang, auch mit einer großen Masse mitzuschwimmen. Und Jesus sagt hier, nee, die Jünger sollen geheiligt sein, die sollen abgesondert sein. Warum? Vers 18, weil du mich in die Welt gesandt hast, oder wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also Jesus sendet seine Jünger in diese Welt. Wir haben gerade gehört, ist ein gefährlicher Ort für Christen, in dem Sinne, dass einfach die Menschen das nicht verstehen, was Christen sagen, wie Christen leben, was Christen glauben. Sie verstehen die Reaktionen nicht und sie denken, das verunsichert viele Menschen. Ja? Und Deswegen sagt Jesus, ihr seid anders, ihr sollt geheiligt sein. Also nicht versucht, möglichst genauso zu sein wie alle anderen Menschen auch. Jemand hat mal gesagt bei einer Konferenz, manche Christen wollen nicht komisch sein, wollen nicht anders sein. Und er sagt, vergiss es, wir sind komisch. Wir sind Christen, wir glauben an Gott. Wer glaubt das denn heutzutage noch? Wir sind komisch. Also versuch nicht krampfhaft genauso zu sein wie alle anderen Menschen auch, sondern steh dazu und sieh es auch als deine Berufung an, dass Gott, wie damals zu den Aposteln sagt, wir sollen heilig sein, anders sein. Das war auch das Grundprinzip des Volkes Israel. Es sollte sich von allen anderen Völkern rundherum unterscheiden. Deswegen hatten sie die ganzen Gebote bekommen. Sie sollten Dinge anders machen wie alle anderen Völker rundherum. Das war das, war so ein Auserwählungsmerkmal. Und wir sollten auch das mehr von der Seite sehen, nicht zu versuchen, uns möglichst anzupassen. Ja, man spricht dann auch von den sogenannten U-Boot-Christen. Die sind immer untergetaucht. Und wenn Sonntag ist, dann kommen sie mal hoch. Dann ist Sonntagsgottesdienst und dann tauchen sie wieder ab. Dann sieht man sie nicht. Sondern wir sollen erkennbar und dürfen auch anders sein in dieser Welt. Und das meint Jesus mit dem Heilige sie durch die Wahrheit, die ich ihnen gegeben habe.
Nachdem Jesus also in diesem Gebet erstmal für sich selber gebetet hat und dann für die Apostel, hat er im dritten Teil auch für alle anderen Gläubigen gebetet. Und jetzt können wir mal Johannes 17 ab Vers 20 lesen. Ich bitte aber nicht für diese alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und du liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will das, was ich bin, auch ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Er betet hier ganz spezifisch für die Einheit und die Verherrlichung der Gläubigen, also uns.
Ja, er betet hier, dass die Gläubigen eins sein sollen. Das müssen wir so ein bisschen genauer anschauen. Auf der einen Seite sind natürlich alle Menschen, die an Jesus glauben, also die seine Kinder sind, die gehören zu seinem Leib. Das ist so. Ja, egal, ob wir unterschiedliche theologische Auffassungen haben, wir glauben ja nicht als Pfingstgemeinde, dass wir die einzig wahre Gemeinde sind. Ich bin davon schon sehr überzeugt, aber ich glaube auch, dass Gott überall seine Kinder hat und dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung vertreten oder die auch, wenn sie die Bibel ernst nehmen, teilweise zu anderen Ergebnissen kommen. Das muss ich respektieren, denn ich selber, das ist mal mein Argument, ich selber soll ja auch wachsen im Glauben. Und in 10 Jahren werde ich andere Dinge wissen, die ich heute noch nicht wusste und werde vielleicht auch Dinge anders sehen, wie ich sie heute sehe. Und so muss ich akzeptieren, dass auch andere Menschen anders glauben. Aber trotzdem sind wir eine Einheit. Wir sind ein Leib. Das ist auf der einen Seite mal so ein Status, den wir haben. Wir sind sein Leib, wir sind Gottes Kinder. Und trotzdem gibt es natürlich auch diese Uneinheit und meistens in sehr, sehr belanglosen Dingen, wo man sich streitet oder wo man irgendwelche Auseinandersetzungen hat. Und da betet Jesus, auch da sollen wir diese Einheit lernen. Denn wenn wir gucken in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist sehr spannend übrigens, wenn man die mal liest. Wenn man da die ganzen Gemeinden anschaut, da stellt man fest, oh, da war ganz schön viel Streit teilweise und Uneinigkeit. Und das war teilweise ein richtiges Problem.
Wieder nannte Jesus hier für diese Bitte einen Grund, indem er sagte, Moment, wo steht es jetzt hier? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Die Welt soll also erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat an unserer Einigkeit. Solche Einheit ist ja rein theoretisch möglich, weil die gesamte Gottheit, weil die gesamte Gottheit dem Gläubigen innewohnt. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet sein. Aber Uneinigkeit, interne Kämpfe, Missverständnisse, unzulässige oder unfaire Kritik von Geschwistern im Herrn sind wesentliche Stolpersteine, die Menschen daran hindern, Jesus als ihren Retter und Herrn zu erkennen. Natürlich ist ja Kritik ab und zu notwendig. Aber viele Unstimmigkeiten sind belanglos. Im Charakter begründet, Persönlichkeitskonflikte, persönliche Vorlieben oder die mangelnde Bereitschaft, einen Mitgläubigen hinsichtlich seiner Herkunft, seiner Meinung oder seinen Status zu akzeptieren. Solche Uneinigkeit ist ein Vorwurf, der dem Namen Jesu gemacht wird. Wo Gläubige eine Einheit der Gemeinschaft zeigen, kommen Menschen zum Glauben. Uneinigkeit dagegen hält sie davon ab, sich mit dem Thema Jesus auseinanderzusetzen und entehrt dadurch ja auch den Sohn Gottes. Uneinigkeit zeigt, dass es manchen gar nicht bewusst ist, wer Jesus war, was er für sie selbst getan hat. Uneinigkeit zeigt Unüberlegtheit und Undankbarkeit und entehrt dadurch den Sohn Gottes. Und wir wollen mit allem, was wir tun, Gott die Ehre geben.
Ich kann das mal vergleichen mit so einem Dreieck. Unten bin ich, auf der anderen Seite ist ein anderer Mensch und oben ist Gott. Wenn wir beide uns nun Gott nähern, dann nähern wir uns auch automatisch einander. Das heißt, oft streiten wir uns über alle möglichen Dinge, weil wir uns nicht auf Gott ausgerichtet haben, weil wir auf unser eigenes Wohl bedacht sind, auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Aber da, wo sich Christen gleichzeitig Gott nähern, auf Gott ausrichten, kommen sie automatisch einander näher. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, dass wir auch lernen dürfen, auch gerade wenn Streit ist, konzentriere dich mal auf Gott. Schau mal Jesus an. Was würde Gott tun? Was würde Jesus tun? Ja, worum geht es eigentlich? Geht es um meine Gemeinde oder geht es um Gottes Gemeinde? Geht es um mein Reich oder geht es um das Reich Gottes? Wir bauen immer gerne unsere eigenen Königreiche auf der Welt, aber darum geht es ja gar nicht. Und dann kommt es zu Streit, wenn wir uns also sozusagen von Gott entfernen. Wir kommen dann noch zu einem Punkt, da geht es um die Verherrlichung. Das hatten wir ja schon mal, dass Jesus bittet, dass er selbst verherrlicht wird. Und jetzt bittet er auch für sie, für die Gläubigen, dass sie verherrlicht werden. Und das ist nicht das Gleiche wie diese Herrlichkeit, die Jesus hat. Ja, Jesus hat diese Herrlichkeit im Himmel und die hat er auch jetzt und die ist erstaunlich. Und wir jedes Mal, wie gesagt, wenn auch Engel zum Beispiel den Menschen erschienen sind oder wenn ein Bote Gottes kam, dann war ein Teil dieser Herrlichkeit des Himmels war zu spüren und die Menschen waren geblendet, hatten Furcht sogar, hatten Angst. Das hatte eine große Autorität auch. Diese Autorität oder diese Herrlichkeit von Jesus haben wir nicht. Aber man könnte vergleichen, wir sind sozusagen ein Spiegel. Und wir finden das auch in einem Bibelwort hier in 2. Korinther. Wir alle aber schauen mit unverschleiertem Gesicht in die Herrlichkeit des Herrn und strahlen sie zugleich wie ein Spiegel zurück. Ja, werden in sein Bild verwandelt. So kann man das verstehen, wie das mit dieser Herrlichkeit der Gläubigen gemeint ist. Die Gläubigen strahlen nicht aus sich selbst heraus, aber sie reflektieren das Licht Gottes. Weiteres Beispiel könnte sein, wenn ihr nachts bei Vollmond rausgeht. Ja, der Mond, der ist schon nicht schlecht. Also wenn es mondlos ist, also eine stockdunkle Nacht und man hat keine Straßenlaternen, das muss man sich jetzt immer vorstellen, das sind wir kaum gewohnt. Als Pfadfinder bin ich öfter mal draußen unterwegs im Wald und wenn man eine mondlose Nacht hat, du siehst ja fast gar nichts, du musst echt aufpassen. Und so ein Vollmond, der ist richtig hell. Kann man richtig gut sehen. Aber der Mond leuchtet nicht selber, sondern er spiegelt das Licht der Sonne wieder, die um ein Vielfaches heller ist und die aus sich selbst herausstrahlt. Und so wird es mit unserer Herrlichkeit einmal sein. Wir dürfen Jesu Herrlichkeit widerspiegeln. Und das fängt auch jetzt schon an. Das führe ich jetzt mal dazu, denn Jesus hat ja gesagt, wir sollen auch Licht sein in dieser Welt. Und das können wir auch nicht aus uns selbst heraus, sondern wir auch das, was wir jetzt ausstrahlen, das scheinen wir nur. Das ist nur ein Widerschein von dem, wer Jesus ist, was Jesus getan hat.
Wir können also zusammenfassend 6 Dinge aus diesem Gebet lernen. Erstens, Gebet sollte an Gott, den Vater, gerichtet sein, so wie es Jesus auch 6-mal in diesem Gebet gemacht hat. Zweitens, Gebet sollte geordnet sein, wie Jesu Gebet auch geordnet war. Drittens, bei Bittgebeten sollten Gründe für die Bitten genannt werden. Viertens, Gebet sollte für uns selbst sein, wie Jesus für sich selbst gebetet hat. Fünftens, Gebet sollte für diejenigen sein, die wir persönlich kennen, wie auch Jesus für die Apostel gebetet hat. Und sechstens, Gebet sollte für Fremde sein, die wir nicht kennen, wie zum Beispiel Menschen auf dem Missionsfeld, wie zum Beispiel Menschen für Viersen. Die werden wir vielleicht nie im Leben treffen und trotzdem können wir und dürfen wir und sollen wir für sie beten.
Ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, warum dieses Gebet auch hohepriesterliche Gebet genannt wird. Wir sind ja nun mit dieser Tempelkultur nicht mehr so vertraut, das gibt es bei uns nicht mehr. Der Hohepriester hatte eine besondere Position und Funktion im Alten Testament. Er war auf der einen Seite trat er vor Gott für das Volk ein, also er tat Fürbitte für das Volk. Das andere war, er brachte die Opfer dar zur Versöhnung. Und das dritte war, er repräsentierte sozusagen das Volk vor Gott. Das Volk konnte nicht selber zu Gott kommen, die konnten nicht selber zu Gott beten. Der Priester war sozusagen dazwischen, war ein Vermittler dafür. Und in Hebräer 4, Vers 14, da heißt es jetzt, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Hier bezeichnet also der Hebräerbrief Jesus als hohen Priester. Und so deswegen wird dieses Gebet auch hohepriesterliche Gebet bezeichnet. Denn Jesus selber ist ein Fürsprecher für uns vor dem Vater. Er ist selber das Opfer, das die Versöhnung gebracht hat, ein für alle Mal. Er ist für uns gestorben und so hat er diese Mittlerrolle zu Gott erfüllt. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu Gott, zum Vater. Und wenn wir beten, dann geht das nur durch Jesus Christus, weil er diesen Weg gemacht hat. Er ist sozusagen dieser hohe Priester, der diesen Weg bereitet hat.
Das erinnert uns wiederum an den Tag Yom Kippur. Das ist der heiligste Feiertag Israels. Und da durfte der hohe Priester ins Allerheiligste gehen, Blut eines Opfers vor Gott bringen und Sühnung für das ganze Volk erwirken. An diesem Tag stand der Hohepriester alleine vor Gott, stellvertretend für sein ganzes Volk. Er musste sich vorher reinigen, bevor er ins Allerheiligste ging. Dann musste er Blut opfern. Der Unterschied ist, Christus geht nicht in ein irdisches Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Er opfert auch kein Tierblut, sondern sein eigenes Blut. Es ist nun kein jährliches Opfer mehr nötig für uns. Wir sind ja auch keine Juden, wir müssen nicht mehr opfern. Denn Jesus hat ein für alle Mal das ultimative Opfer gebracht. Außerdem trennte ja damals der Vorhang das Allerheiligste vom Heiligtum. Also es trennte im Grunde Gott von den Menschen. Es durfte ja nur der Hohepriester sich Gott nähern. Und als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang wortwörtlich im Tempel. Und für uns ist dadurch der Weg einfach auch jetzt frei zu Gott. Wir dürfen wieder zu Gott kommen.
Ja, das ganze Wochenende ging es ja um Gebet, um Fasten. Das Ziel war auch Gebet für unser Bundesland. Und wir haben das ja nicht alleine gemacht als Gemeinde, sondern gemeinsam mit, ich weiß nicht, wie viel waren es, 240, 250 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Wir haben für unser Land gebetet, wir haben um Erweckung gebetet, dass Menschen Jesus kennenlernen, auch für die einzelnen Städte. Ich habe natürlich auch für Viersen gebetet, das war mir wichtig. Und ich habe mich gestern, als wir in Wuppertal waren, auf der Regionalkonferenz, da ging es auch um das Thema Gebet, und da habe ich mich an meine letzte Predigt erinnert, die ich 2025 gehalten habe, im letzten Jahr. Und ganz zum Schluss habe ich ein Zitat gebracht, und das ist mir eingefallen. Ich möchte euch das nochmal vorlesen, weil ich glaube, dass Gott da scheinbar wohl einen Schwerpunkt legt. Ich wusste damals noch nicht, dass dieses Wochenende geplant sein würde. Und da habe ich zum Schluss gesagt, wir wollen als Gemeinde, als Ehaus Viersen im Jahr 2026 diesen geistlichen Kampf im Gebet führen, mehr und bewusster als vorher. Wir haben den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus und Viersen zu erzählen und zu bezeugen. Das geht nur durch Gebet. Und ich glaube, dass Gott hier einen Schwerpunkt setzen möchte und dass diese Gebetszeit, das war jetzt nicht einfach nur mal ein Wochenende, das haben wir mal gemacht, so mal ein bisschen intensiver, sondern ich glaube, Gott möchte uns in diesem Jahr tiefer ins Gebet hineinführen und eine andere Art auch zu beten, eben nicht nur so diese üblichen Gebete loszulassen und dann hakt man das ab und dann geht man wieder nach Hause, sondern Gott möchte uns tiefer hineinführen in seine Gegenwart auch und in das Gebet. Denn ich bin mir ziemlich sicher, unsere Gemeinde, wir wünschen uns ja, dass diese Gemeinde wächst, dass Menschen in Viersen zum Glauben kommen, dass hier dieser Raum zu klein wird, weil er voller Menschen ist, die Gott anbeten, die Jesus anbeten, und wir müssen neue Räume finden. Aber das wird nur geschehen, wenn wir in eine Gebetsatmosphäre oder in eine Gebetskultur kommen.